Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Das letzte Wort kompakt. In der heutigen Kurzepisode geht es um die Darstellung der Konkurrenzen in der Strafrechtsklausur.
Ja, hallo Till.
Ja, hi Mo, wie geht's dir?
Oh, ganz gut, ganz gut.
Du, ich habe mal eine Frage an dich. Wir haben das jetzt mit diesem Podcast bei der JUS ja schon so ein paar Episoden aufgenommen. Mhm. Haben wir da echt mal Feedback bekommen, ob das ankommt bei den Leuten, was wir hier machen?
Ja, also Feedback bekommen habe ich bisher nur von meinen eigenen Mitarbeitern. Die finden es natürlich grandios. Herr Elgazi.
Ja,
ja, deine wahrscheinlich. Ja, was sagen dann deine Mitarbeiter?
Sie haben gesagt, aus Pietätsgründen wollen sie da nichts zu sagen.
Ja, siehst du mal. Also, aber darüber hinaus habe ich tatsächlich noch kein Feedback bekommen, ne?
Ja, also ich habe was Witziges gesehen die Tage. Das ist ja vielleicht auch so eine Art Feedback. Mhm. Kaum machen wir das hier ein paar Wochen, gibt es bei der JA, die ja so eine Konkurrenzzeitung von der News ist.
Was ist denn die JA?
Ja, das ist, kannst du mal googeln. Das ist so eine. Es ist auch so eine sowas Ähnliches wie Jus, nur in nicht ganz so, egal. Und die haben jetzt komischerweise so einen Podcast, da sind auch zwei so Typen an der Uni, die da so witzig über Strafrecht reden. Ja, und ich meine, ja, das kommt mir ein bisschen ähnlich vor wie das, was wir da machen. Und das ist ja vielleicht auch ein Zeichen, dass das, was wir da machen, nicht so komplett irrelevant ist.
Ja, korrekt. Korrekt, das sehe ich auch so, ne? Also wenn andere das nachahmen, ja, würde ich sagen, spricht das dafür, dass das doch irgendwie Sinn macht, was wir machen.
Ja, jetzt haben wir Konkurrenz.
Jetzt haben wir Konkurrenz und das ist auch das Thema der heutigen Kurzepisode, die Konkurrenzen.
Nein!
Ich weiß, dass das dein Lieblingsthema ist.
Absolut.
Ja, dass es mein Lieblingsthema ist, beweist ja meine gerade erschienene Habilitationsschrift mit circa 650 Seiten zum Thema die Lehre der Konkurrenzen.
Ja, unbedingt lesen. Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist sensationell.
Ja, ganz, ganz irgendwie Exams- und Klausurrelevant, was da drin steht. Oder eben auch nicht. Also ich gebe zu, bevor ich mit der Arbeit angefangen habe, hatte ich einen besseren Durchblick. Ne? Und deswegen, also ich würde sagen, machen Sie da nicht allzu viel. Ne? Das würde ich den Studierenden raten. Aber was erwarten wir von den Studierenden im Bereich der Konkurrenzen, Till? Was erwartest du da?
Ja, das ist wirklich eine gute Frage. Ich leite mal kurz mit einer Geschichte ein. Und zwar habe ich gerade in der...
Wenn sie kurz ist, darfst du das.
Ja, das ist eine Kurzgeschichte. In der ZJS, ne, das ist auch so eine Konkurrenzzeitschrift von der JUS, die ist ja online, die online frei verfügbar ist. Und da hat ein ehemaliger Student von mir aus München, der hat das Lehrbuch von Rengier rezensiert und schreibt da so ein bisschen länger was zum Konkurrenzen, sagt, ja, da schreibt er eine Menge zu und sagt dann, was bei Konkurrenz, das ist ja für Studenten immer voll schwierig, weil irgendwie die einen sagen immer, das ist sozusagen der krönende Abschluss einer jeden Klausur und die anderen sagen immer, ja, das braucht doch kein Mensch, versteht außerdem auch keiner. Mhm. Also das ist offensichtlich unter den Studis auch, weiß man nicht so genau Bescheid und ich sag ehrlich gesagt immer zu den Studenten, also bei den Konkurrenzen, das ist zum einen, kommt das ja in fast jeder Klausur, insoweit kann es nicht so unwichtig sein, aber auf der anderen Seite, wenn Ihre Klausur super ist, können Sie die gute Klausur durch schlechte Konkurrenzen eigentlich nicht ruinieren.
Niemals.
Andersrum, wenn die ganze Klausur scheiße ist und dann kann man am Ende goldene Konkurrenzen schreiben, dadurch kriegt man auch keine 4 Punkte.
Ja, selbstverständlich. Aber was ich noch ergänzen muss, ist, die Studierenden haben natürlich ihre Probleme mit den Konkurrenzen, aber was man halt auch sagen muss, eingestehen muss, das gilt eben auch für die Lehrer, für die Korrektoren. Ne? Auch die haben in der Regel große Probleme im Bereich der Konkurrenzen. Ich habe ja dazu habilitiert und habe natürlich viele Gespräche geführt mit vielen, vielen Kolleginnen und Kollegen, Till, und merke immer wieder, dass es dort deutliche Schwächen im Bereich der Konkurrenzen gibt.
Ja, bei mir aber ja nicht.
Nein, bei dir nicht, bei dir natürlich nicht. Aber das müssen wir trotzdem offen eingestehen, ja, und den Studierenden eben mit auf den Weg geben. Das ist halt in der Tat, ja, für viele ein Buch mit 7 Siegeln. Und es sind nicht nur Studierende, die davon betroffen sind, sondern auch viele Dozierende, die das Ganze nicht verstanden haben.
Erklär mal bitte ganz kurz mit 1, 2 Sätzen, wofür brauchen wir die eigentlich? Was bringt das?
Ja, also das Ding ist, also ich kann es den Studierenden so erklären, wie es für die Klausur von Bedeutung ist. Ja? Und es gibt in der Tat im StGB Regelungen zu den Konkurrenzen, die müssen angewendet werden. Es geht am Ende darum, wie bestimmte Delikte eben zueinander stehen, die ein und derselbe Täter verwirklicht hat. Und das Konkurrenzverhältnis ist eben von Bedeutung für die Art und Weise der Bestrafung. Wir müssen natürlich herausfinden, wie der Täter zu bestrafen ist und insbesondere dann, wenn er mehrere Tatbestände verwirklicht hat. Aber das Gute ist, darauf müssen Sie in der Klausur eben nicht eingehen. Ja, darauf muss man eben nicht eingehen, auf die Bestrafung selber, sondern man muss nur was zum Konkurrenzverhältnis sagen. Ist es Tateinheit nach 52 oder ist es Tatmehrheit nach 53 folgende? Ja?
Oder Gesetzeskonkurrenz.
Ja, In der Tat, aber das ist halt eine inzidente Frage, die in dem Bereich dann irgendwie, also als Vorfrage dann zu beantworten ist. Und jetzt ist, würde ich sagen, weniger ist mehr an der Stelle bei den Konkurrenz. Du hast ja gesagt, man muss eigentlich immer was sagen. Das stimmt. Ja, man muss immer dann was sagen, wenn am Ende bei einem Täter mehr als ein Delikt übrig bleibt. Ja, da muss man eigentlich immer was zu den Konkurrenzen sagen. Und da würde ich schon sagen, weniger ist mehr. Wir kennen ja die gesamten Lösungen, wir kennen ja die Lösungsskizzen, die man so bekommt zu den Examensklausuren. Und da, ja, da sollte man auch wirklich ehrlich sein. Das, was da zu den Konkurrenzen geliefert wird, ist auch, sind auch keine, ja, ist nichts am Hochreck. Das sind keine Konkurrenzen am Hochreck. Ist auch immer relativ knapp. Ich würde sagen, auf keinen Fall Gutachtenstil. Ja,
ja,
im Bereich der Konkurrenzen. Am Ende hat man da ja eh keine Zeit mehr zu.
Ja, ja. Sag mal, würdest du innerhalb der Konkurrenzen, ja, würdest du da einen Meinungsstreit führen in der Klausur? Also kann man das den Studenten sagen?
Nein, kein Meinungsstreit. Kein Gutachtenstil, kein Meinungsstreit. Ich würde sagen, unsere Erwartungen sind da relativ niedrig. Es geht darum, das richtige Ergebnis zu treffen und eben noch vielleicht den Begriff, die richtige Konkurrenzfigur zu benennen. Mhm. Also meinetwegen zu sagen, okay, es liegt Tateinheit vor, weil beide Handlungen weil beide Delikte durch dieselbe natürliche Handlung verwirklicht worden sind. Ja, so. Und dann war es das schon. So, das genügt mir auch. Oder eben zu sagen, das Delikt tritt zurück, hier liegt ein Fall von Spezialität vor. Fertig. Mehr muss ich dazu dann eben auch nicht
hören. Und wenn es also eigentlich umstritten ist, wie etwa ja neuerdings bei der Konsumtion, so zwischen irgendwie bestimmten Einbruchsdiebstählen und Sachbeschädigung oder so, wo der BGH jetzt neuerdings irgendwie was anders macht. Meinst du, es reicht, wenn man irgendeine vertretbare Lösung einfach so hinschreibt im Feststellungsstil?
Ja, also du kennst doch auch die Lösungsskizzen, Till, die wir im Examen immer geliefert bekommen, so an die Hand gelegt bekommen, immer mit dem Hinweis, dass das natürlich nicht verbindlich ist für uns. Da siehst du auch nur das Ergebnis und vielmehr nicht, wenn es natürlich gerade was ganz, ganz Aktuelles ist und man kennt die Rechtsprechung, dann würde ich halt das natürlich begründen. Ne? Wenn ich mich der Rechtsprechung jetzt anschließen möchte, dann würde ich natürlich begründen, warum das Unrecht der einen Tat eben doch nicht vollständig vom Unrecht der anderen Tat erfasst ist. Das kann man doch irgendwann
mitliefern. Ja, okay, du hast recht.
Als eine Art Begründung, aber ich würde da keinen Meinungsstreit erwarten, dass man sagt, es gibt eine Auffassung und es gibt eine andere Auffassung. Das Gute ist ja wirklich, die Konkurrenz kommt ganz zum Schluss und da ist ohnehin keine Zeit mehr. Da liefert man jetzt wirklich dann das Ergebnis mit einer ganz kurzen Begründung. Das würde ich schon erwarten. Und dazu gehört für mich natürlich erst einmal die Festlegung. Haben wir Handlungseinheit oder Handlungsmehrheit?
Ja, und ja, was nicht mit Tateinheit und Tatmehrheit verwechselt werden darf.
Korrekt. Ne? Handlungseinheit oder Handlungsmehrheit. Und wir hatten uns ja mal schon mal darüber ausgetauscht. Häufig wird man das natürlich auch irgendwie so anhand der Tatkomplexe, bestimmen können. Das ist ja natürlich so nicht ganz richtig, wenn man es danach bemessen würde, ja. Aber in der Tat trifft es häufig zusammen. Alles, was in einem Tatkomplex steht, passt typischerweise dann eher oder fällt typischerweise eher in die Handlungseinheit, nicht in die Handlungsmehrheit. Welche Figuren der Handlungseinheit, wenn man das jetzt mal genau prüfen möchte, Till, gibt es? Weißt du das noch?
Ach je.
Ach je, nee.
Also wir haben natürlich die Handlung im natürlichen Sinne. Ne?
Ja, die Handlung, also die Körperbewegung, ja?
Genau, eine Körperbewegung, mit der ich irgendwie gleich zwei Leute umhaue oder so.
Korrekt. Ne? Was haben wir noch?
Dann gibt es noch die natürliche Handlungseinheit.
Ja, also nicht die natürliche Handlung, sondern die natürliche Handlungseinheit, korrekt, und die tatbestandliche Handlungseinheit. Und ich glaube auch, es genügt wirklich, wenn man sagt, okay, es liegt hier Handlungseinheit vor und dann, weil man entweder sich dann auf eine dieser drei Figuren berufen kann. Ja, das kann man machen, ohne dass man das groß ausführen muss. Bei der natürlichen Handlungseinheit, ja, da gehört ja eine gewisse Definition auch dazu. Und wenn man die eben dann mitliefern kann, ja, wäre das natürlich gar nicht so schlecht, wenn man die eben auch noch irgendwie sagen kann, worum es da geht bei der natürlichen Handlungseinheit, dass man sagt, also wir haben einen einheitlichen Willen, also mehrere Willensbetätigungsakte, die von einem einheitlichen Willen getragen sind und eben räumlich, zeitlich so eng beieinander liegen, dass sie auch aus Sicht eines objektiven Dritten als zusammenhängend zu betrachten wären.
Da bin ich ganz froh, dass du diese Definition jetzt gebracht
hast.
Ja,
also wenn man das wirklich weiß, dann ist man schon im oberen Bereich und dann muss ich sagen, dann hebt man sich auch schon ab von der Konkurrenz in der Klausur. Natürlich hebt man
nicht
sich
schlechte
dann
Witz.
Also es ist wirklich so, man muss davon ausgehen, die Mitkonkurrenten, die bringen da auch wenig. Natürlich kann man sich da abheben. Und das ist, wenn man das im Urteilsstil dann einmal noch ranschreibt. Aber das sind tatsächlich, natürliche Handlungseinheit ist ein Fall, wo man halt keine Handlung im natürlichen Sinne hat. Wir haben mehr mehrere Delikte. Die sind eben nicht durch eine Körperbewegung verwirklicht, sondern durch mehrere. Und dann kann man die Frage stellen, ob das vielleicht, ob diese beiden Handlungen verbunden werden können über diese natürliche Handlungseinheit, weil die eben doch aufgrund dieser innerlichen und äußerlichen Zusammenkunft, ja, dieser Zusammenhänge als Einheit zu betrachten sind. Mhm. Und die tatbestandliche Handlungseinheit, ja, da tun sich die Studierenden schwer mit. Ne? Das muss ich ja auch zugestehen, das ist mir damals auch nicht leicht gefallen. Wie war es bei dir?
Mir fällt es immer noch nicht leicht.
Ja, also letztendlich muss man einfach nur verstehen, dass es bei der tatbestandlichen Handlungseinheit am Ende des Tages darum geht, es gibt Tatbestände, die bestehen schon, ja, aus mehreren Körperbewegungen, wie zum Beispiel der Raub. Ja, wie zum Beispiel der Raub. Und da müssen wir natürlich irgendwie daraus schlussfolgern, aha, das, was im Raubsinne, ja, also das, was ein Raub ist, ja, diese unterschiedlichen Handlungen müssen natürlich auch als einheitliche Handlung im Sinne der Konkurrenzen betrachtet werden. Das sagt ja schon der Tatbestand. Der verbindet beide Handlungen, also das qualifizierte Nötigungsmittel und die Wegnahme zu einem Delikt, und das können wir im strafrechtlichen Sinne dann natürlich als tatbestandliche, durch einen Tatbestand, ja, zusammenhängende Handlung betrachten. Und das ist ja erst einmal total innovativ, ne? Das ist ja nicht irgendwie eine besonders große Erkenntnis. Da muss man aber eben sehen, dass es jetzt natürlich dazu kommen kann, weil wir hier eine breitere Handlungsbasis haben, dass es jetzt natürlich eher zu Überschneidungen kommen kann mit anderen Delikten. Und das ist das Besondere an der tatbestandlichen Handlungseinheit, dass man hier jetzt erkennt, okay, es genügen jetzt Teilüberschneidungen mit dieser Raubtat, die sich aus zwei Handlungen zusammensetzt, da genügen Teilüberschneidungen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel die Körperverletzung habe, eine Körperverletzung, die fällt zusammen, also von der Körperbewegung her, mit dem qualifizierten Nötigungsmittel, aber eben nicht zusammen mit der Wegnahme. Ja, dann genügt es, ja, dann genügt diese Teilidentität, um zwischen Körperverletzung und Raub erstmal eine Handlungseinheit herzustellen, ja, und später dann Tateinheit herzustellen. Das muss man eigentlich erkennen, dass das eigentlich der einzige Trick ist an der tatbestandlichen Handlungseinheit, indem man die Wertungsbasis der Handlung einfach verbreitert, weil es Tatbestände gibt, die setzen sich entweder notgedrungen oder typischerweise aus mehreren Handlungen zusammen.
So, und wenn wir jetzt mehrere Tatbestandsverwirklichungen, die alle in einer Handlungseinheit vollzogen worden sind, wie geht's dann jetzt noch weiter?
Ja, dann sollten die Studierenden, das ist halt wichtig, dann die Figuren der Gesetzeskonkurrenz kennen und worum es da so grob geht. Das erwarten wir auch, ja, dass man halt, wenn man sagt, ein Delikt tritt zurück hinter das andere, ja, jetzt meinetwegen mal im Verhältnis einfache Körperverletzung zu Totschlag.
Beides vollendet. Ja, habe ich neulich in der mündlichen Prüfung mal gefragt.
Ja, beides vollendet, ja. Dass man dann sagen kann, die Körperverletzung tritt zurück hinter den vollendeten Totschlag. Etwas anderes ist es natürlich beim versuchten Totschlag. Aber man sollte vielleicht, und das würde ich sagen, ist das, was wir maximal erwarten können, dass man jetzt auch sagt, ja, welche Unterfigur der Gesetzeskonkurrenz ist es denn, die jetzt zum Zurücktreten führt? Ja, was ist es, Till, an dieser Stelle?
Ja, Subsidiarität.
Ja, materielle Subsidiarität. Das würde ich sagen, genügt uns vollkommen. Mir würde es ausreichen, wenn jemand schreibt, die Körperverletzung tritt hinter den vollendeten Totschlag zurück. In Klammern, materielle Subsidiarität. Voll und ganz zufrieden, da freue ich mich sogar. Ja. Ne? Und da hebt man, schon damit hebt man sich sogar ab. Ne? Schon damit hebt man sich ab von den Konkurrenten. So,
und der Witz würde ich sagen, jetzt bei der Tatmehrheit, ne? Also das, was wir bis jetzt noch gar nicht erwähnt haben, ne? Das ist ja letztlich nur das, was am Ende übrig bleibt, wenn nichts von den anderen Sachen einschlägig ist, richtig? Mhm.
Also es ist natürlich so, also wenn man erstmal zum Ergebnis gekommen ist, ist Handlungsmehrheit zwischen den Delikten. Typischerweise sollten das dann die Delikte sein in den unterschiedlichen Tatkomplexen, wenn man sinnvoll die Tatkomplexe gebildet hat.
Genau, ja? Das Bilden der Tatkomplexe nimmt ja im Prinzip die Frage nach der Handlungsmehrheit und damit auch der Tatmehrheit irgendwie vorweg.
Ja, genau. Sollte man in jedem Fall versuchen, dass es so gelingt. Dann als nächstes müsste man natürlich auch fragen, es gibt ja auch innerhalb der Handlungsmehrheit Gesetzeskonkurrenz, da spricht man ja typischerweise von mitbestrafter Vor- und mitbestrafter Nachtat. Mhm. Das eine ist letztendlich die mitbestrafte Vortat, eine Figur der Subsidiarität, also nur eigentlich Subsidiarität, und mitbestrafte Nachtat ist Konsumption am Ende des Tages. Da würde ich sagen, das sind, wenn man da im Lehrbuch einmal nachliest, da werden immer zwei, drei Beispiele genannt und viel mehr ist es gar nicht, ne? Viel mehr ist es tatsächlich nicht. Und da erwarten wir auch noch weniger als zu den Gesetzeskonkurrenzen im Bereich der Handlungseinheit. Spezialität, materielle Subsidiarität, formelle Subsidiarität und Konsumption, dass das beherrscht wird, ganz knapp und oberflächlich.
So, und wenn das jetzt jemand in der Klausur gut gemacht hat, ne, wie viele Punkte bekommt er dann dafür?
Ja, also wenn ich sehe, und ich habe ja gerade Examensklausuren korrigiert, wenn ich am Ende sehe, da ist jemand, der beherrscht das wirklich, dann ist das für mich häufig ein Zeichen dafür, dass das wirklich ein Kenner der Materie ist, ne? Das ist halt auch psychologisch natürlich wichtig, für mich zumindest. Da freue ich mich und sage, okay, wenn jemand schon die Konkurrenzen verstanden hat, muss er eigentlich viel verstanden haben im Strafrecht. Und ich kann das natürlich jetzt nicht mit Punkten beziffern, aber ich bin dann der Klausur gegenüber sehr wohl eingestellt gegenüber, ne? Das ist halt für mich dann irgendwie so schon ein Zeichen dafür, dass das jemand kann. Aber was heißt Punkte? Also vielleicht ist am Ende ein Punkt, vielleicht sind es maximal zwei Punkte. Eher ein Punkt, würde ich sagen, wenn das einer anständig macht. Und wenn es einer sehr, sehr anständig macht, dann bin ich wahrscheinlich auch bereit, mal ein kleines bisschen mehr zu geben, ne?
Also Fazit, man muss schon so ein bisschen sich das einmal angucken und dann kriegt man immer einen Punkt mehr in der Klausur.
Ja, ganz wichtig aber, Urteilsstil, kein Gutachtenstil. Das ist mir wirklich wichtig, ne? Das würde ich sagen, das andere erwarten wir nicht, das kostet sie dann sehr viel Zeit. Deswegen ruhig im Urteilsstil und dann eben sagen, Handlungseinheit, Handlungsmehrheit, Gesetzeskonkurrenz, ja, nein, und dann das schön am Ende das Ergebnis festhalten, Tateinheit oder eben Tatmehrheit. Und mehr brauchen wir nicht zu wissen, ob was jetzt die Folgen sind. Ja, das interessiert jetzt keinen mehr in der Examensklausur zumindest, ne? Ich lese das ab und an, wird dann noch was zu geschrieben zur Absorption gegen Aspiration. Das ist nicht mehr notwendig.
Das wäre mir jetzt auch zu kompliziert, aber sehe ich auch so, da muss man nichts zu schreiben im ersten Examen der Klausur, ne?
Alles klar.
Du, ich ziehe mir jetzt mal einen räuberischen Espresso rein und wir sprechen uns dann alsbald wieder.
Den gönne ich mir auch. Bis dann, Till.
Ciao.
Ciao.